Union und SPD setzen heute ihre Koalitionsverhandlungen fort. Die 19 Hauptverhandler treffen sich in der CDU-Zentrale. Es geht um Vorschläge, die in Arbeitsgruppen für die verschiedenen politischen Themen entstanden sind. SPD-Chef Klingbeil sagte in der ARD, die Verhandlungen müssten gelingen, man sei dazu verdammt. CSU-Chef Söder erklärte, er sei sehr optimistisch, dass man einen Koalitionsvertrag hinbekomme. In der Steuerpolitik gibt es weiter Differenzen. Söder lehnte Steuererhöhungen ab. Klingbeil verwies darauf, dass es bereits eine Haushaltslücke für das Jahr 2025 gebe und die Union obendrein die Unternehmens- und Einkommenssteuern senken wolle. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat gefordert, dass in einer künftigen schwarz-roten Koalition auch Ostdeutsche vertreten sind. Der Anteil der Bevölkerung sollte sich auch prozentual in der Bundesregierung abbilden, sagte der CDU-Politiker. Es gäbe viele Persönlichkeiten, die für Ministerposten in Frage kämen. Ob es wie bisher auch einen Ostbeauftragten im Kanzleramt geben werde, müsse der künftige Kanzler Merz entscheiden, so Kretschmer. Auch Tage nach dem Erdbeben in Südostasien ist die Lage weiter unübersichtlich, vor allem in Myanmar. Zuletzt sprach die Militärregierung dort von rund 1.700 Toten und etwa 3.400 Verletzten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die höchste Notfallstufe ausgerufen. Unser Korrespondent für Südostasien, Maximilian Seib.
Erste internationale Hilfsteams, unter anderem aus China, Singapur, Indien und Russland, haben seit dem Wochenende das besonders betroffene Myanmar erreicht. Weil viele Straßen und Brücken schwer beschädigt oder zerstört sind, kommt die Hilfe aber nur langsam voran. Viele Regionen wurden noch gar nicht erreicht. Verschiedene Hilfsorganisationen berichten, dass Krankenhäuser und Kliniken in den betroffenen Regionen in Myanmar mit Tausenden von Verletzten überlastet sind. Die Weltgesundheitsorganisation hat knapp 3 Tonnen medizinischer Hilfsgüter an Kliniken vor Ort geliefert. Aber es brauche weiter Blutspenden, Narkosemittel, Medikamente, sagte die WHO.
US-Präsident Trump hat den ukrainischen Präsidenten Zelensky davor gewarnt, das geplante Rohstoffabkommen mit den USA nicht zu unterzeichnen. Trump drohte der Ukraine mit Konsequenzen, ohne Einzelheiten zu nennen. Zelensky hatte sich mehrfach bereit erklärt, seltene Erden und andere Rohstoffe an die USA zu liefern. Er besteht aber auf US-Sicherheitsgarantien für sein Land. Kurz vor der Drohung gegen die Ukraine hat Trump gegen den russischen Machthaber Putin gewettert, weil der gefordert hatte, die Ukraine unter UNO-Aufsicht zu stellen und eine neue Regierung wählen zu lassen. In Belgien haben die Gewerkschaften heute erneut zu einem landesweiten Generalstreik aufgerufen. Auf allen Bus- und Bahnverbindungen innerhalb des Landes ist mit Einschränkungen zu rechnen. Auch der Regionalverkehr nach Deutschland ist betroffen, nicht aber die ICE-Verbindungen von und nach Brüssel. Von dort Andreas Meyer-Feist.
Bahnverbindungen nach Amsterdam oder Rotterdam werden nur eingeschränkt bedient. An den Flughäfen streikt ein Großteil des Sicherheitspersonals. In Brüssel werden deshalb heute keine Flüge starten. Die Zahl der Landungen wird um mehr als die Hälfte reduziert. Bestreikt werden auch Kitas, Schulen, Kliniken und andere öffentliche Einrichtungen sowie viele Geschäfte. Auch Banken und Versicherungen sind vom belgischen Generalstreik betroffen. Der Ausstand richtet sich gegen Sparpläne der belgischen Regierung. Bei den Sozialausgaben und bei den Renten stehen Veränderungen an, um die massive Staatsverschuldung einzudämmen.
Bei der Berliner S-Bahn gibt es Probleme im Berufsverkehr. Mehrere zentrale Linien sind von einer Signalstörung in Schöneweide betroffen, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Störungen gibt es demnach auf den Linien S45, 46, 47, S8, 85 und S9. Einige von ihnen fallen komplett aus. Darüber hinaus ist die Ringbahn wegen der Schäden an der A100-Brücke am Dreieck Funkturm noch immer unterbrochen. Zwischen Tempelhof und Halensee fahren die S41 und 42 im 10-Minuten-Takt. Zwischen Halensee und Westend gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen. In Berlin-Kreuzberg hat in der Nacht ein Dachstuhl gebrannt. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort. Die meisten Einwohner des Mehrfamilienhauses am Lausitzer Platz brachten sich eigenständig in Sicherheit. 2 Menschen wurden mit Drehleitern von einem Balkon geholt. Schwer verletzt wurde niemand. Ein Statiker soll jetzt prüfen, ob das Haus einsturzgefährdet ist. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist stark bewölkt, zeitweise leichter Regen, maximal 9 bis 11 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 7 Grad, in Steglitz 6, in Manchnow 7, in Wiesenburg 5 Grad. Morgen nach Frühnebel teils Sonne, teils lockere Wolken, es bleibt trocken bei 14 Grad. Die Zeit, 8.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Massimo Majo.
Einen schönen guten Morgen. Deutschland braucht Geld. Das ist wahrscheinlich ein Ziel, auf das sich alle verständigen können. Aber die Frage, woher dieses Geld kommen soll, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ein neuer Vorschlag vom Deutschen Handwerksverband. Deutschland sollte einen gesetzlichen Feiertag streichen, denn das würde Milliarden bringen. Also ein kleines Opfer für großen Gewinn. Das frage ich gleich den Publizisten und Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic.
Samtene Stimme von Barry White, hier besungen von der so hellen und klaren Stimme von der französischen Sängerin Freda Barry White, so heißt ihr Song, hier auf Radio 3. Heute beginnt die nächste Runde der Koalitionsverhandlungen und es wird wieder ums Geld gehen, denn trotz des großen Infrastrukturpakets fehlen immer noch viele Milliarden im deutschen Haushalt, so sagt es das Bundesfinanzministerium. Sollte Deutschland also jetzt noch mehr Schulden machen oder braucht es neue Einnahmequellen? Der Deutsche Handwerksverband, der hat eine ganz konkrete Idee, der sagt, Deutschland sollte einen gesetzlichen Feiertag streichen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Der Verbandschef Jörg Dietrich sagt, das brächte ein paar Millionen und es wäre ein Opfer, das man den Menschen zumuten könnte.
Die Frage des Tages auf Radio 3. Heute mit Anatol Stefanovic.
Die Frage an Sie, Herr Stefanovic: Sollten wir einen Feiertag für mehr Wachstum opfern? Guten Morgen.
Naja, also das ist ja ganz interessant. Der Verbandschef hat ja noch was gesagt. Der hat gesagt, man werde nicht darum herumkommen, sich auf eine Liste der Grausamkeiten zu verständigen. Und das finde ich eine ganz interessante Wortwahl. Also, dass sich da der Verbandschef des Deutschen Handwerks hinstellt und sagt, wir brauchen mehr Grausamkeit. Man muss sich ja dann fragen, wer soll denn unter dieser Grausamkeit leiden und wer soll davon profitieren? Profitieren soll ja offenbar die Wirtschaft, der es angeblich so schlecht geht. Es ist jetzt so, dass wir ja einen leichten Rückgang im Bruttoinlandsprodukt hatten letztes Jahr und auch dieses Jahr. Aber dass wir deshalb gleich in Panik geraten müssen, wundert mich ein bisschen. Wir sind ja nach wie vor die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und die Reallöhne, als die letzten 4 Jahre stillgestanden haben oder gesunken sind, da hat auch niemand gefragt, was wir denn jetzt unternehmen müssen, ob wir vielleicht einen zusätzlichen Feiertag brauchen, um diesen Reallohnverlust auszugleichen. Also irgendwo hat man das Gefühl, wenn es der Wirtschaft gut geht und den Leuten schlecht, dann interessiert es niemanden. Wenn es einmal umgekehrt ist, ja, die Reallöhne sind ja leicht gestiegen im letzten Jahr, dann wird sofort überlegt, wo könnte man den Leuten wieder was wegnehmen. Also mich überzeugt das nicht und mich überzeugt vor allem auch nicht die Idee, dass das jetzt den großen Unterschied machen würde. Für die Wirtschaft würde das vielleicht ein paar Milliarden bringen. Man hört ja ganz verschiedene Zahlen da. Die einen sagen 5 Milliarden, die anderen sagen 11 Milliarden. Wieder andere Wirtschaftsexperten sagen, man kann das eigentlich überhaupt nicht berechnen, was durch so einen wegfallenden Feiertag tatsächlich an zusätzlicher Wirtschaftsleistung erbracht wird. Aber vor allem würde ja das nicht in den Bundeshaushalt fließen, sondern das würde in die Taschen der Wirtschaft fließen. Und was davon dann am Schluss an Steuern übrig bleiben würde, das dürfte noch mal bescheidener sein und wird sicher nicht die riesengroßen Haushaltslöcher stopfen, mit denen wir es sicher ganz real zu tun haben. Hm. Also von daher würde ich sagen, lassen wir doch einmal, vor allen Dingen, weil Deutschland, was die Feiertage angeht, sowieso jetzt in Europa auch nicht an der Spitze liegt, lassen wir doch der arbeitenden Bevölkerung wenigstens diese Feiertage, diese paar.
Ja, es gibt bestimmt viele Menschen, die das gerne hören. Die arbeitende Bevölkerung tut genug, also sagen sie, aber ja, Gelder fehlen. Wo kann man denn drehen? Wer muss das Opfer bringen? Oder braucht es vielleicht wirklich gar keine Opfer und keine Grausamkeiten?
Also einmal könnte man ja gucken, wer hat denn in den ganzen letzten Jahren immer gut verdient sind die Höchstverdienenden in Deutschland. Man könnte sich ja mal wieder an die Vermögensteuer ranmachen, man könnte sich mal wieder an die Erbschaftssteuer ranmachen, man könnte ja mal sich da die Steuern holen, wo Leute das Geld einfach nur bekommen, ohne dafür hart zu arbeiten. Ja, also warum immer diejenigen, die das irgendwo erwirtschaften, diese ganze Leistung, warum man das bei denen immer wegnimmt und nicht bei denen, die davon profitieren, das fragt man sich ja oft und das frage ich mich auch hier. Man könnte auch der deutschen Wirtschaft sagen, wenn die Wirtschaft nicht mehr so wächst, wie es früher der Fall war, müsst ihr halt mal gucken, woran das liegt. Und das liegt sicher zum Teil an der allgemeinen Weltwirtschaftslage. Und insofern steht die deutsche Wirtschaft ja wirklich relativ gesehen extrem gut da. Und zum anderen liegt es vielleicht daran, dass ihr euch nicht genug damit beschäftigt, in welche Richtung die Entwicklungen gehen weltweit. Wenn Deutschland als exportorientierte Wirtschaft seine Waren nicht mehr verkaufen kann, dann sind die offensichtlich nicht mehr so nachgefragt. Da muss man eben überlegen, was man der Welt anbieten kann und sich nicht technologisch und von der Angebotspalette sozusagen immer weiter abhängen lassen.
Ganz herzlichen Dank, Herr Stefanowitsch.
Sehr gern.
Das war die Meinung von Anatol Stefanowitsch. Zur Frage des Tages auf Radio 3.
Thank you. home again, home again. One day I know I feel home again, home again, home again. One day I know I feel strong again, I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know our paths will cross again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again, and I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way. My paths will be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you fool. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on.
Der Song, der ihn bekannt gemacht hat, Michael Kiwanuka mit dem Song Home Again, erschien 2012.
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen.
75 Jahre ARD. Das Jubiläum auf Radio 3.
Ja, da kann man sich schön durchseppen durch die ARD-Sender seit Jahrzehnten. Und auch durch die Kulturradiosender kann man sich durchseppen. Wir sind ja auch einer von mehreren Kulturradiosendern in Deutschland. Wenn Sie vielleicht mal in anderen Teilen von Deutschland gelebt haben, dann kennen Sie sowas wie Bayern Klassik oder SWR 2 oder WDR 5. Alles ARD-Radiosender mit Kulturschwerpunkt. Und da die ARD in diesem Jahr eben Geburtstag feiert, 75 Jahre, feiern wir diese Woche Kulturradio-Vielfalt. Und wir spielen hier jeden Tag Inhalte von den anderen Kulturradios. Und unsere Beiträge hier von Radio 3, die laufen dann diese Woche in Bayern, in Hessen und sonst wo. Und jetzt hören wir eine Bücherrubrik von WDR 5 aus Köln. Eine Rubrik, in der Woche für Woche verschiedenste Menschen jeweils erzählen, welches Buch gerade bei ihnen auf dem Nachttisch liegt, also welches Buch sie gerade lesen. Und wir hören jetzt den Kölner Künstler H.A. Schuld. Und auf seinem Nachttisch liegt ein Buch von einem der bedeutendsten Medientheoretiker überhaupt, von Marshall McLuhan.
Mein Name ist H.A. Schuld. Mein Beruf ist Aktionskünstler. Das Buch, das hat nur 70 Seiten maximal, liegt hier vor mir. Ich versuche es mit Tesafilm noch zusammenzukleben, bevor wir drin blättern. Und es ist Das Buch von Marshall McLuhan von 1967, das dann in Deutschland bei Ullstein 1969 herauskam. Es ist ein ganz kleines, schäbiges Büchlein. Der Titel, der ist, nun das wissen wahrscheinlich viele Ihrer Hörer schon, das Medium ist die Botschaft, the media is the message. Das ist auch das Thema meines Lebens. Deswegen liegt das Buch bei mir auf dem Nachttisch, wenn man das so nennen will. Es ist bei mir nur ein Stuhl. Das Buch ist eben gar nicht geschrieben, sondern das Buch ist eine Anhäufung von Fragmenten von Menschen, die so nachgedacht haben, dass ihre Sätze hängen geblieben sind oder ihre Worte oder ihre Küsse oder ihre Leidenschaft oder auch ihre abenteuerlichen Unternehmungen, die bis heute uns allgegenwärtig sind, aber Unternehmungen, die meistens nur im Kopf stattfanden. Es ist ein Unbuch, es ist ein Happening, es ist etwas, was man nie vergisst, aber das nie da war. Ich empfehle es hiermit jedem Erwachsenen, weil das Buch sich mit all dem befasst, was uns täglich umgibt. Mit den Fake News von Herrn Trump, mit den seltsamen Weltumkreisungen von Frau Baerbock, von der Verweigerung und von der Lust und von der Bosheit. Es wird sich in diesem Buch Herr Putin wiederfinden. Es wird sich in diesem Buch Herr Zelensky wiederfinden. Es wird sich in dem Buch Herr Scholz wiederfinden. Alles das, was abartig uns heute umgibt, was uns Fragen stellt. Und vor allen Dingen ist das Buch eine Frage zu dem, wie können wir in einem globalen Dorf uns weigern, Menschen in unser Land zu lassen.
Alles, was heute relevant ist, in 70 Seiten, da will man sehr gerne mitlesen. Der Kölner Künstler H.A. Schult war das über das Buch, das gerade auf seinem Nachttisch liegt, von Marshall McLuhan. Und das Ganze ist eine Buchrubrik vom WDR, diese Woche zu hören, hier auf Radio 3 bei den Feierlichkeiten von 75 Jahre ARD und eben auch 75 Jahre regionale Kulturradios in ganz Deutschland. Und werden die ganze Woche hören, was andere Kultursender in Deutschland so zu bieten haben.
Ich bin noch an der Mar-
Vielleicht Lust, selber Klarinette zu spielen. Martin Fröst hier an der Klarinette Polska vom Dorothea hier auf Radio 3.
Radio 3, Kultur kompakt.
Anne Spohr ist hier bei mir im Studio und wir sprechen über hunderte Filmschaffende, darunter auch sehr bekannte Schauspieler wie Joaquin Phoenix, Sandra Hüller, Richard Gere. Die haben nämlich den Umgang der Oscar-Akademie mit Hamdan Bella kritisiert.
Und ja, mit Hamdan Bilal, genau.
Oh, sorry, ja, genau, Bilal. Ja,
mein Fehler.
Ja. Und jetzt hat sich die Akademie bei dem palästinensischen Regisseur entschuldigt.
Bilal war nach Angaben von Augenzeugen vor kurzem im Westjordanland von israelischen Siedlern zusammengeschlagen und von der israelischen Armee vorübergehend festgenommen worden. Die Akademiechefin Janet Yang und Geschäftsführer Bill Kramer hatten daraufhin eine allgemein gehaltene Erklärung der Akademie herausgegeben, in der sie grundsätzlich Verletzung oder Unterdrückung von Künstlern für deren Werke oder Sichtweisen verurteilt haben. Sie gingen dabei allerdings nicht konkret auf Bilal oder den Film ein. Der israelische Regisseur Yuval Abraham hatte der Oscar-Akademie daraufhin vorgeworfen, dass sie Bilal nicht unterstützen würden, und knapp 700 Mitglieder der Oscar-Akademie haben sich diesem offenen Brief, dieser Kritik angeschlossen. Und in der Kritik heißt es, der Angriff auf Bilal richte sich nicht nur gegen einen einzelnen Filmemacher, er sei vielmehr ein Angriff auf alle jene, die es wagen, Zeugnis abzulegen und unbequeme Wahrheiten zu erzählen. Die Filmakademie habe wenige Wochen nach der Oscar-Verleihung versagt, für den Filmemacher einzustehen, und das sei unentschuldbar, so der Vorwurf, ganz schön hart. Mhm. Nach Angaben der US-Medien hatte die Oscar-Akademie unter diesem wachsenden Druck dann eine außerplanmäßige Sitzung einberufen und anschließend ein Entschuldigungsschreiben veröffentlicht. Das war dann eine Mitteilung an die Mitglieder, und der Vorstand hat da Fehler eingeräumt bezüglich dieser Stellungnahme. Es heißt, der Regisseur als auch der Film hätten konkret benannt werden müssen, und dafür entschuldigt sich die Akademie.
Schauen wir nach New York. Das Museum of Modern Art gilt jetzt wirklich als eines der einflussreichsten Museen für moderne Kunst, zeitgenössische Kunst, und das hat jetzt einen neuen Direktor.
Christoph Scherix folgt auf Glenn Laurie, der seit 30 Jahren Direktor ist. Der 55-jährige Scherix ist aus Genf. Er wird sein Amt im September antreten, sagt das MoMA. Scherix wechselte bereits 2007 an das Museum. Zuletzt war er Chefkurator für Zeichnungen und Drucke. Er hat ganz viele Ausstellungen kuratiert, zum Beispiel Yoko Ono, One Woman Show 1960 bis 71. Das war im Jahr 2015. Jetzt wird er also neuer MoMA-Direktor.
Und alle Kunstfans in New York sind gespannt, was da draus werden wird. Und du hast jetzt einen Tipp für alle Kunstfans hier in Berlin.
Genau. Eine neue Ausstellung im Brücke-Museum lädt ein seit dem Wochenende. Die Künstlergruppe Brücke war ja vor 120 Jahren gegründet worden. Und zum Jubiläum hat das Museum eine besondere Idee gehabt. Der Titel verrät schon ein bisschen, worum es da geht. 120 Jahre Brücke, 120 Berliner, Berlinerinnen, 120 Werke. Es werden aus dem Bestand des Museums Lieblingswerke von eben 120 Berlinern und Berlinerinnen zu sehen sein. Und unterschiedlicher könnten diese Berliner Kunstliebhaber kaum sein. Da sind Journalisten dabei, Politiker, Straßenbahnfahrer, aber auch Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner oder auch Schülerinnen und Schüler haben aus dem Depot des Museums ihr Lieblingswerk ausgewählt. Günter Jauch ist zum Beispiel auch dabei. Der hat sich für das Gemälde Fischerboot von Max Pechstein entschieden. Die Ausstellung 120 Jahre Brücke, 120 Berliner und Berlinerinnen, 120 Werke ist außer dienstags täglich zu sehen von 11 bis 17 Uhr, also heute, in Berlin-Dahlem im Bushartsteig 9.
Und ich habe von einem Jugendlichen gehört, ja, der da auch sich eben so ein Lieblingsgemälde ausgesucht hat. Und er hat gesagt, das finde er so toll, weil es erinnert ihn an Fortnite. An dieses Computergame, dieses Ballerspiel, genau.
Ja.
Und wurde dann auch aufgenommen.
Ja, wahrscheinlich haben die Spieldesigner da auch so einen kleinen Blick hingewagt.
Genau, inspiriert von Kunst. Vielen Dank, Anne Spohr.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3.
Das Kulturprogramm vom RBB.
Zwei politische Systeme durch eine Spionagegeschichte miteinander verwoben. Am Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Wettlauf. Die Entwicklung der Atombombe. Atemberaubend erzählt. Aus der Perspektive eines Mannes, der zwischen Schuld, Liebe und Hoffnung steht. Atom. Die Radio 3 Buchpremiere des neuen Romans von Steffen Kopetzky. Gelesen von Christian Berkel. Steffen Kopetzky im Gespräch mit Gesa Ufer. Atom. Historisch, spannend, packend. Buchpremiere. Am Donnerstag, 20 Uhr im kleinen Sendesaal des RBB. Tickets gibt's auf radio3.de. Wir übertragen auch live Radio 3. Wie es euch gefällt. Still unsaid, more than we could choose. Feathers fall around our heads. Fingers
Band, die jedes Jahr neu besetzt wird. Jedes Jahr Nachwuchs-Jazzmusikerinnen und Musiker, die da zusammenkommen zur Focus Year Band. Und was wir hier gehört haben, das war der Jahrgang 2021 mit dem Song Bound to You hier auf Radio 3. Und jetzt sprechen wir über einen Roman, der letztes Jahr in den USA viel besprochen worden ist. Ein Roman geschrieben von einem Lyriker. Barack Obama hat diesen Roman auf seine berühmte Leseliste gesetzt. Das Buch stand auf der New York Times Bestsellerliste. Und jetzt ist es auch auf Deutsch erschienen, das Buch Märtyrer von Kaveh Akbar. Das ist ein Autor, der in Teheran geboren wurde, mit 2 Jahren dann in die USA gekommen ist und der eben bisher vor allem für seine Gedichte eigentlich bekannt gewesen ist. Jetzt also viel beachteter erster Roman und darüber spreche ich mit Arno Czesek, der Märtyrer gelesen hat. Morgen, Arno.
Guten Morgen.
Um welche Märtyrer geht es denn hier?
Also als ich las, dass Kaveh Akbar aus Iran stammt, da hatte ich natürlich den naheliegenden Verdacht, dass es möglicherweise um Selbstmordattentäter geben könnte. Aber darum geht es überhaupt nicht. Das Martyrium, das die Hauptfigur Cyrus Shams umtreibt, dabei geht es um eine künstlerische Sinnfindung. Es geht gewissermaßen um ein künstlerisches Martyrium und um die Art und Weise, wie dieser Cyrus Shams seinem Leben eine nicht profane Bedeutung geben kann, nachdem er übrigens gerade aus einer schweren Sucht nach Alkohol und nach anderen Drogen aufgestanden ist. Also es handelt sich um einen stark erweiterten Märtyrerbegriff, der mir auch nach wie vor nicht so ganz auf seine künstlerischen Ambitionen und seine intellektuellen Ambitionen zu passen scheint. Aber gut, das ist sozusagen der Rahmen. Und zum Vorbild für Cyrus wird die krebskranke Künstlerin Orchidee, ebenfalls aus dem Iran, die in einem New Yorker Museum ihre letzten Tage mit Publikumsgesprächen verbringt. Davon mal abgesehen ist Cyrus ein grüblerischer, queerer, selbstbewusst depressiver Typ, der sich in Indiana, im Bundesstaat Indiana, mit sehr schrägen Jobs durchschlägt, sehr bewandert in Hoch- und Popkultur ist und eigentlich ständig versucht, seinem Alltag eine geistige oder spirituelle Höhe zu verleihen.
Du hast gesagt, Kaveh Akbar ist in Iran geboren und lebt eben seit seinem 2. Lebensjahr in den USA. Klingt jetzt eher nach so einem USA-Roman. Oder spielt der Iran hier überhaupt eine Rolle?
Also aus beiden Kulturkreisen wird eine Menge transportiert und übertragen. Cyrus Vater, der ist mit seinem Sohn, also die Figur Cyrus, ist mit dem Vater aus dem Iran, der Ayatollahs, geflohen, nachdem seine Frau Roja, ein wichtiges Detail, beim Abschuss eines Flugzeugs durch den US-Lenkwaffenkreuzer Vincennes ums Leben kam. Tatsächlich hat die Vincennes, ein realer Lenkwaffenkreuzer der US Army, den Iron Air Airbus 655 1988 mit fast 300 Passagieren abgeschossen, versehentlich, wie es hieß. Akbar nun, der streut viele Kapitel ein, die im Iran spielen. Er wechselt in die Ich-Perspektive von diversen Personen, auch im Iran. Er beschreibt zum Beispiel extrem eindrucksvoll, wie ein Onkel von Cyrus im Iran-irakischen Krieg auf einem Pferd über die Schlachtfelder reitet, um die Sterbenden am Selbstmord zu hindern, die ihnen den Eingang ins Paradies, der Selbstmord den Eingang ins Paradies verwehren würde. Und auch aus eingestreuten Gedichten von Cyrus, die jeweils Kapiteln vorausgehen, spricht viel persische Hochkultur und Mythologie. Also, obwohl Cyrus alias Kaveh bereits als Kleinkind in die USA kam, habe ich den Eindruck, der kennt sich in beiden Kulturen gleichermaßen gut aus.
Das gibt es ja ganz oft, dass so verschiedene Welten oder zwei Heimaten oder sowas irgendwie in der Literatur dann verarbeitet werden. Aber das klingt jetzt hier bei Kaveh Akbar schon nach einem ganz eigenen Zugang, oder?
Ja, also einerseits ist natürlich jederzeit erkennbar, dass Akbar die Verbindung und die Gegensätze zwischen diesen beiden Kulturen markiert. Andererseits hat Cyrus alias Akbar, es gibt eine große Identität, nicht ständig auf migrantischen Alltagsproblemen rum, also schon gar nicht in einem Jammer- oder Klageton. Cyrus kulturelle Doppelexistenz, das Queere seiner Identität, das ist der Rahmen, in dem er als, ich würde sagen, mega individualistischer Sinnsucher existenzielle Erfahrung erstrebt, durchlebt, besteht oder halt auch daran scheitert. Keine Migrantenliteratur, die irgendwie versucht, sich kulturelle Unterschiede zur Belustigung vorzuknöpfen. Das hier ist eindeutig eine andere Liga. Zugleich ist klar, der erwähnte Abschuss durch die US Navy, der symbolisiert natürlich eine zynische Zivilisationshierarchie. Der Westen, ich verallgemeine das jetzt ein bisschen, der Westen leistete sich aus Versehen, Hunderte zu töten und geht relativ ungerührt zur Tagesordnung über.
Wie ist denn der Roman geschrieben? Das ist schon so ein bisschen angedeutet, weil also Kaveh Akbar ist ja eigentlich Lyriker. Spielt es hier irgendwie eine Rolle? Ist es auch irgendwie poetisch fragmentarisch oder ist es so eine linear erzählte Geschichte?
Also es gibt gewissermaßen einen roten Faden mit Unterbrechung und das ist die Bekanntschaft von Cyrus mit der erwähnten Orchidee in diesem Museum, also mit dieser Sterbenden, mit dieser Krebskranken. Zu ihr fliegt er, mit ihr redet er und nach ihrem Tod erfährt er von ihrer Galeristin etwas, was das ganze Buch noch einmal in ein anderes Licht rückt. Das verrate ich nicht, das ist gewissermaßen der Hauptplot. Und an diesen roten Faden, da knüpft Akbar eine Menge von losen Fäden, könnte man vielleicht sagen. Und das wirkt auf mich an manchen Stellen fast postmodern. Also die Rückblicke in den Iran, die Anverwandlung in andere Figurenperspektiven, dann aus der Ich-Perspektive, die breit ausgebreiteten Träume und sehr viele Gedichte, von denen ich fast unterstelle, dass das Akbars Gedichte sind, die irgendwo schon erschienen sind. Das ist also stilistisch und formal sehr, sehr unterschiedlich und zugleich sehr abwechslungsreich.
Klingt schon eher nach einer Empfehlung, würde ich sagen. Würdest du es auch auf deine Arno Orzesek Leseempfehlungsliste setzen, so wie Barack Obama das gemacht hat?
Ja, ich habe gerade gesagt zu einem Kollegen, mindestens eine 2, wenn nicht eine 2 plus. Es gibt natürlich Punkte, über die man streiten könnte. Es gibt eine sehr, sehr große Amplitude zwischen Coolness und Gefühligkeit, die dann manchmal und gerade zum Schluss bis an die Grenzen von Kitsch reicht. Man könnte hinterfragen, dass manches, also etwa die Träume und die Gedichte, einfach so suggestiv unverbunden dastehen. Trotzdem ist das für mich ein ganz starker Erstling. Er wurzelt zwar in diesem iranischen Migrantenmilieu, spielt aber letztendlich sogar vor einem globalen Problemhorizont und stellt die Hauptfigur in individuelle und universelle Aufgaben gleichzeitig und dazu die Sprache, also ganz, ganz viele einzelne Formulierungen, die haben mich begeistert, sodass ich sagen würde, die Lektüre ist auch sehr unterhaltsam.
Das sagt unser Literaturkritiker Arno Orzesek über den ersten Roman von Kaveh Akbar, der vorher eben vor allem als Lyriker bekannt war, in den USA viel beachtet, jetzt auf Deutsch erschienen, Märtyrer heißt der Roman, erschienen bei Rowohlt, 400 Seiten, kostet 24 Euro und ich sage danke, Arno Orzesek.
Gerne.
After all, the jacks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers merry. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind cries, Mary. Traffic lights turn blue. Tomorrow, shine the emptiness down on my bed. The tiny island, it sags down the street. 'Cause the light that they leave there, and the wind screams, Mary. Names that has blown in the past.
watch. It's old age, it's wisdom. Whispers, no, this will be the last. And the wind cries.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Der griechische Philosoph Epikur.
An alle Begierden richte man diese Frage: Was wird mit mir geschehen, wenn das erfüllt wird, was die Begierde erstrebt? Und was, wenn es nicht erfüllt wird?
Cotonou autour d'Abbé, Libreville autour d'Abbé, Abidjan autour d'Abbé, Niamey autour d'Abbé, Luanda autour d'Abbé, Kinshasa autour d'Abbé, Dakar autour d'Abbé, Kigali autour d'Abbé.
Autour d'Abbé, autour d'Abbé, autour d'Abbé, autour d'Abbé,
Lomé autour d'Abbé, Ouaga autour d'Abbé, Conakry autour d'Abbé, Cape Town autour d'Abbé. Bamako Otorabe, Djibouti Otorabe, Marrakech Otorabe, Kampala Otorabe.
These are the cities, the cities I love, love to visit. Capital cities of Africa. Beautiful cities that I love, 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 love to love. I often take a plane to discover the world. I like to have my baby next to me and hold his hand. I act like I'm so scared, but in fact I don't care. I act like I'm so scared to discover the world.
Otorabe, Kigali Otorabe, 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 Otorabe.
In Frankreich geboren, aber schon in Marokko gelebt, im Niger, an der Elfenbeinküste und sich auch musikalisch davon prägen lassen. Urbafrika, so heißt das Album, auf diesem dieser Song hier zu finden ist, Odo Dagbe von Mina Agossi. 8.54 Uhr haben wir's. Gleich um 9 gibt's hier Nachrichten auf Radio 3 und dann habe ich hier einen Gast, den Schriftsteller Steffen Kopetzky, den auch Sie live erleben können, jetzt am Donnerstag in unserer Radio 3 Buchpremiere im großen Sendesaal vom RBB, was er da für ein Buch vorstellen wird. Das erzählt er uns gleich nach 9.
Osterfestival 2025. Die Lautenkompanie Berlin feiert Ostern und die geistliche Musik. Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag. 3 Tage, 3 verschiedene Kirchen, 3 Oratorien. Georg Philipp Telemann und seine Brockes-Passion. Die Leidensgeschichte Jesu nach bürgerlichem Text von Barthold Heinrich Brockes. Karl-Heinrich Grauns Werk »Der Tod Jesu« folgt dem Libretto eines Berliner Aufklärers Karl Wilhelm Ramler
Der verfasst auch die Vorlage für Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu von Karl Philipp Emanuel Bach. Das Osterfestival 2025 mit der Lauten Kompanei Berlin. Verstärkt von der Singakademie zu Berlin und dem Staats- und Domchor Berlin. Ab 18. April in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
9 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Union und SPD setzen heute ihre Koalitionsverhandlungen fort. Die 19 Hauptverhandler treffen sich in der CDU-Zentrale. Es geht um die Vorschläge, die in Arbeitsgruppen für die verschiedenen politischen Themen entstanden sind. SPD-Chef Klingbeil sagte in der ARD, die Verhandlungen müssten gelingen, man sei dazu verdammt. CSU-Chef Söder erklärte, er sei sehr optimistisch, dass man einen Koalitionsvertrag hinbekomme. In der Steuerpolitik gibt es weiter Differenzen. Söder lehnte Steuererhöhungen ab. Klingbeil verwies darauf, dass es bereits eine Haushaltslücke für das Jahr 2025 gebe und die Union obendrein die Unternehmens- und Einkommenssteuern senken wolle. Auch Tage nach dem Erdbeben in Südostasien ist die Lage weiter unübersichtlich, vor allem in Myanmar. Zuletzt sprach die Militärregierung dort von rund 1.700 Toten und etwa 3.400 Verletzten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die höchste Notfallstufe ausgerufen. Unser Korrespondent für Südostasien, Maximilian Seib.
Erste internationale Hilfsteams, unter anderem aus China, Singapur, Indien und Russland, haben seit dem Wochenende das besonders betroffene Myanmar erreicht. Sie versuchen mit Rettungskräften vor Ort noch Verschüttete zu befreien. Weil viele Straßen und Brücken schwer beschädigt oder zerstört sind, kommt die Hilfe aber nur langsam voran. Viele Regionen wurden noch gar nicht erreicht. Verschiedene Hilfsorganisationen berichten, dass Krankenhäuser und Kliniken in den betroffenen Regionen in Myanmar mit Tausenden von Verletzten überlastet sind. Die Weltgesundheitsorganisation hat knapp 3 Tonnen medizinischer Hilfsgüter an Kliniken vor Ort geliefert. Aber es brauche weiter Blutspenden, Narkosemittel, Medikamente, sagte die WHO.
Im Prozess gegen die französische Rechtspopulistin Le Pen wird heute das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Veruntreuung von EU-Geldern vor. Sie hat 5 Jahre Haft und eine Geldstrafe gegen die 56-Jährige gefordert. Außerdem ein sofort geltendes Verbot, bei Wahlen anzutreten. Das könnte Le Pens Pläne beenden, bei der Präsidentenwahl 2027 zu kandidieren. Zentraler Vorwurf im Prozess ist, dass Le Pens Partei Rassemblement National EU-Mittel für Assistenten im Europäischen Parlament bekommen hat, die aber